DW Menschen und Märkte.
Yahoo, was für eine Panne. Der Transrapid, eine deutsche Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte und Portugals Forstwirte denken um. Die Umwelt und den Geldbeutel sollte es freuen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern machte der US-amerikanische Internetdienstleister Yahoo mal wieder Schlagzeilen. Aber nicht, weil es ihm gelungen war, seine E-Mail-Dienste an Verizon zu verkaufen. Dieses Geschäft erscheint nun fraglicher denn je, sondern weil sich der Konzern in dieser Sparte eine geradezu gigantische Panne geleistet hat. Aber nicht nur das Ausmaß des Schadens erschüttert, bedenklich ist auch, dass wir erst jetzt davon erfahren. Wolfgang Stuflesser mit Einzelheiten.
Es geht um Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten. Und zwar von mindestens 500 Millionen Nutzern. Angesichts dieser Menge ist es erstaunlich, dass Yahoo den Hackerangriff erst jetzt bemerkt haben will. Die Daten wurden schon 2014 erbeutet. Es ist für die Kunden wohl nur ein kleiner Trost, dass die Hacker keinen Zugriff auf Passwörter im Klartext, Kreditkarten oder Bankverbindungen hatten. Dafür konnten sie sogenannte Sicherheitsfragen samt Antworten abrufen. Das sind die typischen Fragen nach dem Namen des ersten Haustieres, mit denen ein Nutzer oder eben auch ein Hacker ein Passwort zurücksetzen und ändern kann. Das könnte noch zu einem größeren Problem werden, sagt Eric Knight, Chef der IT-Sicherheitsfirma SimpleWAN, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Yahoo hat die nötigen Schritte unternommen, damit die erbeuteten Informationen nicht genutzt werden können, um Zugriff auf Yahoo-Konten zu bekommen. Aber wenn die Kunden dieselben Daten auch für andere Konten eingesetzt haben, zum Beispiel bei Google, können die Hacker die Daten dort verwenden, um reinzukommen. Die Fragen und Antworten sind also womöglich genauso wertvoll wie ein Passwort. Deshalb raten Experten übrigens, bei solchen Fragen keine wahren Antworten zu geben, sondern willkürliche Angaben zu machen, die man sich dann sicher notiert. Erste Berichte über den Hack gab es schon Anfang August. Da wollte ein Hacker die Daten von 200 Millionen Yahoo-Kunden verkaufen. Yahoo versprach, die Sache zu prüfen. Jetzt heißt es etwas kleinlaut, das Unternehmen arbeite mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Yahoo glaubt, dass die Hacker staatliche Unterstützung hatten. In der veröffentlichten Erklärung des Unternehmens wird aber kein konkreter Staat genannt. In der Erklärung heißt es außerdem, die Daten seien zwar schon Ende 2014 erbeutet worden, das sei aber erst vor kurzem bei einer internen Untersuchung aufgefallen. Für Yahoo könnte der Hackerangriff noch weitere Folgen haben. Im Juli hatte der US-Telekom-Konzern Verizon angekündigt, das Webgeschäft von Yahoo für fast 5 Milliarden Dollar zu übernehmen. Noch ist unklar, ob der Angriff Auswirkungen auf den Verkaufsprozess hat. Verizon versucht, die Marke Yahoo neu zu beleben, sagt Max Wolf, Analyst bei der Investmentfirma Manhattan Venture Partners. Da wollen sie den Kunden natürlich nicht als erstes sagen, dass sie leider ihr Passwort verloren haben.
Wenn du Verizon bist, versuchst du, diese Brands zu verändern. The first thing you want is not to tell everyone how you're really sorry that you lost their password.
Alle möglicherweise betroffenen Kunden sollen nun E-Mails von Yahoo bekommen mit der Aufforderung, ihr Passwort zu ändern. Das könnten sich aber wiederum Kriminelle zunutze machen, die gefälschte E-Mails dieser Art verschicken und die Kunden so auf Nicht-Yahoo-Server locken, um dort ihre Passwörter abzugreifen.
Wolfgang Stuflesser aus Kalifornien. Der Transrapid, eine Bahntechnologie, bei der Züge in einem Magnetfeld bewegt werden, ist eine deutsche Entwicklung. Aber eingesetzt wird er hierzulande nicht, trotz der engagierten Reklame, die für diese Technologie gemacht wurde.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Transnistraus. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Also sprach der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Dass es der Transrapid schließlich nicht ins deutsche Bahnnetz geschafft hat, liegt aber nicht nur an schönen Schrullen wie dieser. Es gibt auch einen tragischen Grund dafür. Seinen Ruf als sicheres Transportmittel hatte der Transrapid durch einen Unfall auf der Teststrecke im nordwestdeutschen Örtchen Lathen verspielt. Hedwig Ahrens erinnert an das schreckliche Unglück, das sich in dieser Woche vor 10 Jahren zugetragen hat.
An der Unfallstelle selbst erinnert ein schlichtes Holzkreuz an die 23 Toten. Dorthin führt auch der Weg einer Sekretärin, die am Unfalltag auf der Versuchsanlage gearbeitet hat.
Um mir das nochmal nachzufühlen irgendwie. Und da fragt man sich natürlich auch heute noch, 10 Jahre später, manchmal so, ich habe da zum Beispiel so einen jungen Mann irgendwie, der saß da auf dem Boden in den Arm genommen, den kannte ich gar nicht. Der hat seinen Papa da verloren. Wie sind die damals damit umgegangen? Ne?
Auch Anton Lüken aus Papenburg erinnert sich. Er ist am 22. September 2006 Leiter der Freiwilligen Feuerwehren Emsland-Nord und muss den Großeinsatz in Lathen koordinieren.
Nach den 10 Jahren, okay, wenn das Datum kam, oh ja, weißt du noch, dann war da ein Transrapid. War ein scheiß Einsatz und das war's dann. Ne?
Lüken beschreibt den Moment, als er über eine Drehleiter in den zerstörten Transrapid steigt. Zuerst kümmert er sich um die Lebenden, dann betritt er den Abschnitt, in dem es ganz still ist.
Als Feuerwehrmann, ein alter Hauding, da stumpft man ab. Aber dies war natürlich auch für mich ziemlich Hammer. Ne? Das muss man sich vorstellen, da stand ein Schuh, da war noch ein halber Bein drin oder ein Arm lag da irgendwo drin und dann anhand der Klamotten, anhand der Hemden, Mensch, das könnte wohl zu dem passen.
Die Bilder des zerstörten Transrapids gehen um die Welt. Der Unfall läutet das Ende der Magnetschwebetechnik in Deutschland ein. 2011 wird die Versuchsanlage dicht gemacht. Bis heute haben das Lathener wie Hanna Schindler nicht überwunden.
Das schmerzt uns. Es stürzen Flugzeuge ab. Es passiert mit dem ICE etwas, wo noch viel mehr Menschen umkommen. Es ist alles schlimm, aber man muss es nicht immer wieder neu auftischen. Man muss einmal sagen, jetzt ist es gut gewesen.
Noch steht die etwa 32 Kilometer lange Versuchsstrecke im Emsland. Der niedersächsische Landtagspräsident und Emsländer Bernd Busemann fordert einen schnellen Abriss.
Der Tausendfüßler aus Beton ist immer noch da. Eisenteile sind auch sichtbar. Es rostet und gammelt vor sich hin. Es ist einfach nicht schön anzuschauen.
Wie der Rückbau finanziert wird, darüber streiten derzeit der Bund und die Betreibergesellschaft der Versuchsanlage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Wann dort ein Urteil fällt, ist nicht absehbar, so eine Gerichtssprecherin. Die letzte Version des Transrapids, der TR09, wird derzeit vom Bundesverkehrsministerium im Internet versteigert.
Hedwig Ahrens über das Transrapid-Unglück in Lathen. Eine der schlimmsten Zugunfälle in Deutschland. Schließlich hat es der Magnetzug auch wegen des Unglücks nicht ins Bahnangebot geschafft. In China aber schon. Dort dient er schon seit 14 Jahren als Flughafenzubringer in Shanghai. Schade, dass Edmund Stoiber nicht auch noch davon erzählt hat. Die Passagiere, so hört man, schätzen den Transrapid, doch ein Exporterfolg ist er nicht geworden. Auf anderen Strecken im Reich der Mitte wird er nicht eingesetzt. Wir haben unseren Korrespondenten Steffen Wurzel gebeten, sich den deutschen Zug in China einmal anzusehen.
Zwei Dinge sind es, die Transrapid-Passagieren in Shanghai immer wieder auffällt. Erstens, so elegant der Zug von außen auch aussehen mag, innen ist er relativ laut. Vor allem, wenn ein anderer Transrapid-Zug entgegengerast kommt, dann scheppert es gewaltig. Zweitens, die Fahrt mit 430 Kilometern pro Stunde ist ziemlich schnell zu Ende.
Der Zug ist natürlich faszinierend, aber es ist eine kurze Strecke, also das Problem ist ja, man muss immer erst dann zu dem Zug und in den Zug, auf den Zug warten und dann fährt der Zug. Kurze Strecke.
7 Minuten und 18 Sekunden hat dieser deutsche Tourist für die Strecke gebraucht. Vom Flughafen Pudong zur Haltestelle Longyanglu. Das ist eine etwas schäbige Station außerhalb des Shanghaier Finanzdistriktes.
Dear passengers, we are now at Wang Road Station. Take taxi, please go to the taxi stop.
Ich wünsche mir, dass das so weitergeht. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass dieses Projekt auch ein wirtschaftlicher Erfolg wird.
Silvester 2002. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist bei der Eröffnung der Shanghaier Transrapidstrecke dabei. Seine Wünsche und vor allem die der deutschen Wirtschaft haben sich nicht erfüllt. Denn außer den Shanghaiern wollte den Transrapid in China niemand haben. Der Betrieb des Zuges laufe seit dem Start problemlos und entspannt, sagt Sun Zhang. Ihr leitet den Lehrstuhl für öffentlichen Personenverkehr an der Tongji-Universität in Shanghai. Der Zug war fast immer sehr zuverlässig und sicher. Nur ein einziges Mal hat es gebrannt. Eine defekte Batterie hatte Feuer gefangen. Sun Zhang ist vielleicht der größte Transrapid-Versteher Chinas, beziehungsweise der größte Maglev-Versteher. Das ist die chinesische Bezeichnung für die Magnetschwebebahn. Professor Sun erinnert sich an das Jahr 2007. Damals ging es um die Frage, ob die kurze Flughafenstrecke verlängert werden soll bis ins 200 Kilometer entfernte Hangzhou. Als die Baupläne veröffentlicht wurden, erschien im Internet ein Artikel eines sogenannten Professors einer Pekinger Uni. Darin wurde behauptet, beim Betrieb des Maglev-Zuges entstehe radioaktive Strahlung, die sich erst nach Jahrzehnten gesundheitlich bemerkbar mache. Den Professor gab es allerdings gar nicht. Sun Zhang ist überzeugt. Auch wegen dieser unsinnigen Verschwörungstheorie ist die eigentlich sinnvolle Transrapidstrecke nach Hangzhou gescheitert. Der Maglev ist und bleibt der schnellste, sagt dieser begeisterte Geschäftsmann, der den Zug regelmäßig nimmt. Er ist schneller als alle anderen Züge. Ich wünsche mir mehr davon. Es wird wohl bei dem Wunsch bleiben. Mit 430 Kilometern pro Stunde kommt man per Magnetschwebebahn nur in Shanghai von A nach B. Oder um es mit Gerd Schröder zu sagen:
Mit dieser beeindruckenden Geschwindigkeit ist das wohl an wenigen Orten möglich. Jedenfalls ist es in Shanghai möglich, wie sich bewiesen hat.
Deutsche Politiker und der Transrapid. Gerhard Schröder beendete diesen Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai. Portugal hat in diesem Sommer besonders stark unter Waldbränden gelitten. Ein Grund für die vielen Feuerbrünste sind die ausgedehnten Eukalyptuswälder. In diesen Monokulturen breiten sich die Flammen besonders schnell und ungehindert aus. Doch nun deutet sich ein Umdenken bei den portugiesischen Forstwirten an. Sie entdecken den Wert der Kiefer wieder. Kiefernwälder sind nicht ganz so feuergefährdet wie die herkömmlichen Monokulturen. Und das Harz der Bäume ist ein begehrter Rohstoff. Die Nachfrage nach Kiefernharz ist riesig, berichtet Oliver Neuroth. Doch das Angebot hinkt noch hinterher.
In der Harzfabrik von Vieirinhos in der Mitte Portugals ist es vor allem laut. Lastwagen fahren vor, bringen Blechtonnen mit Kiefernharz aus den Wäldern. Überall riecht es danach. Alcino Pereira leitet den Betrieb. Er kontrolliert jede angelieferte Tonne persönlich und freut sich darüber, dass das Harz im Moment eine besonders gute Qualität hat. Das erste Harz, das wir Anfang des Jahres bekommen, enthält noch viel Wasser. Im Juli, August und September ist es am besten. Danach, Oktober, November, Dezember, wird es wieder schlechter. In der Fabrik wird das Harz gereinigt und weiterverarbeitet zu Terpentin und Kolophonium, zwei begehrte Stoffe, die für die Herstellung von Kosmetika, Medikamenten oder auch Autoreifen gebraucht werden. Die Harzfabrik von Vieirinhos beliefert große Unternehmen in Deutschland und Frankreich. Sie könnte deutlich mehr Harz verkaufen, wenn sie es nur bekäme. Im vergangenen Jahrhundert war Portugal der zweitgrößte Harzproduzent der Welt. Wir haben in den 70er und 80er Jahren rund 120.000 Tonnen Harz hergestellt, sagt Hilario Costa, der Präsident des Harzproduzentenverbandes. Das Ende des Harzbooms in Portugal wurde damals durch Billigkonkurrenz aus China eingeläutet. Die Preise für Baumharz sanken drastisch. Die Produktion in Portugal lohnte sich nicht mehr. Das Land setzte auf Eukalyptusbäume. Sie liefern gutes Holz für die Papierindustrie. Eukalyptus hat sich in Portugal stark und ohne Regeln ausgebreitet. Das Ergebnis ist offensichtlich. Bei den Waldbränden in diesem Sommer waren die größten verbrannten Flächen Eukalyptusplantagen. Die Eukalyptusbäume stehen in Monokulturen. Ein Unterholz, wie man es aus natürlich gewachsenen Wäldern kennt, gibt es nicht. Also kaum Büsche und Sträucher, die einen Waldbrand quasi bremsen könnten. Die Flammen greifen direkt von Baum zu Baum über. Das Eukalyptusholz ist zudem voller Öl, das bei einem Feuer wie Brandbeschleuniger wirkt. Anders als bei Monokulturen aus Nadelbäumen wie Kiefern. Deshalb gelten sie als weniger waldbrandgefährdet. Hilario Costa vom Harzproduzentenverband sieht noch weitere Vorteile der Kiefer. Die Harzgewinnung führt dazu, dass viele Menschen in den Wäldern arbeiten und sie pflegen. Das ist ein wichtiger Faktor bei der Waldbrandverhinderung. In den heißen Wochen im Sommer befinden sich einfach mehr Menschen im Wald. Aber es gibt auch einen klaren Nachteil der Kiefern. Sie wachsen deutlich langsamer als Eukalyptusbäume, liefern also erst später Ertrag. Während von einem Eukalyptusbaum nach etwa 7 Jahren schon das erste Holz geerntet werden kann, ist es bei einer Kiefer erst nach 30 bis 40 Jahren soweit.
Gut Ding will eben Weile haben. Mit dieser Reportage von Oliver Neuroth endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Am Montag sind wir wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.